Guck mal, was ich hier im Internet gefunden habe. Ein Video von Boris Johnson.
My friends, I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the Right Honourable Jeremy Corbyn, to be Prime Minister of our United Kingdom. Only he, not I, can make Britain great again. Huzzah!
In diesem Video schlägt er seinen politischen Gegner als Prime Minister vom Vereinigten Königreich vor. Er hält ihn für kompetenter als sich selbst. Nur sein Gegner könne das Vereinigte Königreich wieder groß werden lassen.
Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass Boris Johnson sowas sagt.
Das kann auch gar keinen Sinn machen, was er da sagt. Das war nämlich ein Deepfake. Deepfakes könnten immer wichtiger werden, auch für unseren Alltag.
Wenn es von Boris Johnson so ein Fake gibt, dann kann das doch auch andere Politiker treffen, vor allem dieses Jahr, denn es ist ja Superwahljahr.
Ja, da hast du recht. Das ist vor allem für Journalistinnen eine kommende Herausforderung, Deepfakes zu entlarven und keine Falschmeldungen zu verbreiten. Aber Deepfakes könnten auch uns im Privaten treffen. Ich bin Paulina Skrobanek.
Und ich bin Leonie Heinrichs und wir haben uns für euch zum Thema Deepfake schlau gemacht. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, auch wie es euch in eurem Alltag betrifft, dann bleibt jetzt dran.
KI im Journalismus. Ein Podcast in Kooperation mit dem KI Campus und dem Bayerischen Rundfunk. Produziert von der Journalistik der Universität Eichstätt.
Und damit herzlich willkommen zu einer Folge unseres Podcasts KI im Journalismus.
Unsere Folge befasst sich mit Deepfakes, Gefahren, Entlarvung und Nutzen. Zu diesem spannenden Thema haben wir auch ExpertInnen befragt, Carla Markert vom Fraunhofer-Institut sowie Robert Kaiser und Philipp Meyer vom Bayerischen Rundfunk. Die Interviews haben wir zuvor über Videocall aufgezeichnet.
Huzzah!
Jetzt haben wir so lange über das Deepfake-Video geredet, vielleicht sollten wir endlich mal klären, was eigentlich Deepfakes sind.
Also für uns sind Deepfakes synthetisch erzeugte Medien, eine Kombination aus Audio und Video. Deepfakes entstehen durch die Analyse von vorhandenem Videomaterial und der Kombination von Videomaterial durch eine künstliche Intelligenz oder wie ich es eigentlich lieber benenne, Machine Learning Systeme.
Wie das Ganze umgesetzt klingt, haben wir ja am Anfang schon im Clip von Boris Johnson gehört. Für solche Fakes wird die Technik gern genutzt.
Im Unterschied zu dem neutralen Wort generierte Dateien sind Deepfakes für mich Dateien, die generiert wurden, um Leute auf eine bestimmte Art und Weise zu manipulieren oder hinters Licht zu führen.
Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Wie unsere beiden ExpertInnen schon gesagt haben, sind generative Methoden die allgemeine Methodik, die hinter den Deepfakes steckt. Deepfakes sind dann bestimmte Anwendungen dieser generativen Methoden. Das bedeutet, dass sie einen ganz bestimmten Zweck erfüllen, wie zum Beispiel Manipulationen. Deepfakes können sich auf Audios wie auch auf Videos beziehen. Das heißt da nichts anderes, dass Bild und Ton manipuliert werden können. Unsere ExpertInnen haben aber auch immer wieder betont, dass es auch positive Seiten gibt. Dazu kommen wir dann später noch.
Diese generativen Methoden gehören in den Bereich des maschinellen Lernens. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Wenn nicht, dann kennt ihr bestimmt den Begriff künstliche Intelligenz oder auch KI-Anwendungen. Wenn wir also von KI-Anwendungen sprechen, ist häufig maschinelles Lernen gemeint. Maschinelles Lernen bedeutet, dass die KI-Anwendung lernfähig ist. Dazu gehören die Deepfakes. Und dafür wiederum nutzt man generative Methoden.
So, jetzt haben wir alles Wichtige geklärt, dann kannst du jetzt auch losgehen, oder?
Moment, da fehlt noch was. Wir haben noch gar nicht geklärt, wie jetzt so eine KI eigentlich lernt. Dazu sollten wir uns mal neuronale Netze und das Training von Deepfakes anschauen. Was sagen denn unsere ExpertInnen dazu?
Also, neuronale Netze...
Moment. Also dich meinte ich jetzt eigentlich nicht mit Expertin.
Na, ich kann es aber trotzdem erklären. Also, wie du eben schon erklärt hast, gehören generative Methoden und somit auch die Deepfakes in den Bereich des maschinellen Lernens. So, und da wird dann mit neuronalen Netzen gearbeitet. Diese sind neuronalen Verbindungen nachempfunden, wie wir sie auch im menschlichen Gehirn haben. Diese künstlichen Neuronen können, wie auch wir, lernen. Die Netze müssen jedoch trainiert werden. Das heißt, sie müssen mit Material gefüttert werden. Im Falle von Deepfakes mit Audio- und Videomaterial. Und erst wenn genügend Material gesammelt wurde, kann etwas Neues wie ein Deepfake generiert werden. Wenn mit großen neuronalen Netzen gearbeitet wird, die viele Neuronen enthalten, spricht man übrigens vom sogenannten Deep Learning. Deep Learning, wie bei Deepfake.
Wow, also auf den Scherz wäre ich jetzt nicht gekommen. Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang der Folge denken, Boris Johnson schlägt seinen Gegner als Prime Minister vor, haben wir damit ein gutes Beispiel. Hier musste erst einmal genügend Audio- und Videomaterial gesammelt werden. Für Menschen des öffentlichen Lebens dürfte das ja eigentlich kein Problem sein, da gibt es genug im Internet zu finden. Ich hoffe jetzt mal, von mir nicht.
Außerdem ist noch dazu zu sagen, dass die Algorithmen der künstlichen Intelligenz natürlich immer auf bestimmten Daten trainiert wurden. Das heißt, man kann das immer nur auswerten auf Generierungsalgorithmen, die zum aktuellen Zeitpunkt schon bekannt sind. Und da gibt es immer wieder neue Entwicklungen, was wiederum bedeutet, dass auch in Zukunft bestimmte Methoden diesen Erkennungsalgorithmus werden austricksen können.
Das ist ein ganz wichtiger und essentieller Punkt. KI-Anwendungen müssen trainiert werden, wie ihr vielleicht schon im Podcast von Jana Rudolph und Florian Enzlein gehört habt. So, ich hoffe, das war's jetzt mit den ganzen technischen Grundlagen. Jetzt können wir ans Eingemachte.
Ja, jetzt wissen unsere ZuhörerInnen Bescheid, dass Deepfakes spezifische Anwendungen generativer Methoden sind. Das Ganze gehört zum maschinellen Lernen. Das heißt, diese Anwendungen sind lernfähig. Also fast so wie unser Gehirn.
Huzzah!
Neue Technik birgt auch oft neue Gefahren. Und die Deepfakes haben da einige Risiken und Herausforderungen auf Lager. Auch wenn sie jetzt noch recht weit weg erscheinen, in Zukunft könnten uns Deepfakes auch im Alltag begegnen.
Ich kann Leute politisch beeinflussen, ich kann Nachrichten simulieren, ich kann Leuten Sachen in den Mund legen, aber ich kann mich eben auch als jemand ausgeben und dann am Ende sogenannte Social Engineering Angriffe ausführen.
Es muss ja auch nicht immer so was Großes wie Politik sein. Deepfakes benutzen wir ja auch in unserem Alltag, zum Beispiel mittels einer App, wie euch Philipp Meyer vom Bayerischen Rundfunk erklärt.
Es gibt zum einen den Face-Swap. Hier habe ich Quellmaterial und Zielmaterial. Das Quellmaterial enthält das Gesicht der Person, das ich auf das andere Gesicht setzen möchte. Und dieses andere Gesicht befindet sich eben im Zielmaterial. Basierend auf diesen, auf Quell- und Zielmaterial versuche ich, ein drittes Gesicht zu generieren mittels Deep Learning. Und das ist im Prinzip das Gesicht, das ich letztendlich dann nutze, um diesen Face-Swap durchzuführen.
Etwas ganz Alltägliches, was einige von uns sicher schon mal gemacht haben, ohne zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Face-Swap ist natürlich eine recht amüsante Sache, die jedes Smartphone hinbekommt. Politisch sehen Deepfakes dann aber doch etwas anders aus. Da sind sich unsere ExpertInnen Robert Kaiser und Carla Markert einig.
Ja, man kann schon recht erfolgreich mit Deepfakes getäuscht werden, besonders halt, wenn es in sozialen Medien passiert, wo halt eine geringe Auflösung da ist, wo die Qualität nicht so hoch ist. Da kann man schon überzeugende Deepfakes verbreiten. Den echten Schutz gibt es derzeit nicht. Das wichtigste Gegenmittel ist eins von zwei, nämlich es muss bekannt werden, dass es Deepfakes gibt. Und das zweite, man braucht den gesunden Menschenverstand einfach.
Was jetzt so quasi politische Deepfakes angeht, beziehungsweise Deepfakes, die eben nicht rein künstlerisch sind, sondern die dafür da sind, Misstrauen und Verwirrung zu stiften, kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch immer mehr ein Tool wird, das für Staaten interessant wird. Also meine persönliche Vorstellung ist, dass das tatsächlich auch was ist, was wir auf dem Schirm haben müssen, wo wir Aufklärungsarbeit leisten müssen.
Also über Deepfakes wisst ihr jetzt Bescheid. Darüber dürft ihr auch gern Freunde und Familie spoilern. Aber ihr stellt euch jetzt bestimmt auch schon die Frage, wie bitteschön erkenne ich so einen Deepfake? Die Fans eines gepflegten Journalismus sind vielleicht auch besorgt, wie dieser trotz der Deepfakes weitergehen kann. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Entlarven an und wie wir das vielleicht auch schon von zu Hause vom Bildschirm erledigen können.
Als Rezipientin von Videos kann ich zum Beispiel darauf achten, ob die Lippenbewegungen auch konform mit dem Gesprochenen sind. Oft sind die Bewegungen, die Gestik und die Mimik stockend und ruckelig. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man das sogar erkennen. Allerdings ist das Ganze besser auf größerem Bildschirm mit höherer Auflösung zu sehen. Mit dem Smartphone wird das schon schwieriger. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die dann schon sehr in die Technik gehen und die wir dann von zu Hause nicht mehr durchführen können.
Also ich denke da jetzt als erstes daran, eine Software zu entwickeln, durch die man die Videos oder Audios einfach durchjagen kann und dann spuckt die einem den Wahrheitsgehalt aus. Oder halt, ob es sich um eine manipulierte Datei handelt.
Ja, gute Idee, aber leider gestaltet es sich in der Praxis nicht ganz so einfach, denn die Programme zum Erkennen von Deepfakes sind erst in den Kinderschuhen. Der Bayerische Rundfunk zum Beispiel ist gerade dabei, sowas zu entwickeln.
Das ist Stand heute beim Bayerischen Rundfunk. Gibt es noch keine Mechanismen, um Deepfake-Videos zu erkennen. Es gibt bei uns natürlich eine Abteilung, die nennen sich die Faktenfüchse, die versuchen natürlich, Fake News oder Desinformationen zu filtern. Und bisher hat es auch einwandfrei funktioniert. Ich habe da mich auch mit Kollegen unterhalten, die meinten, dass ihnen auch bisher noch kein Deepfake-Video untergekommen sei. Aber zukünftig bin ich davon überzeugt, dass man den Umgang mit solchen Fälschungen lernen muss.
Gut, aber wie könnte denn dann so ein Programm funktionieren? Da gibt es doch sicherlich schon erste Ideen.
Die Programme, wenn sie automatisiert sind, basieren in der Regel auch auf Methoden der künstlichen Intelligenz, aber es gibt noch viel mehr, was man verwenden kann. Also man kann die Hintergrundgeräusche mit analysieren, man kann schauen, wie das ist mit den Schwingungen der Mikrofone, mit den verschiedenen Perspektivwechseln. Und dann ist viel auch manuelle Arbeit, dass Leute nachvollziehen, kann das überhaupt sein mit dem Winkel, war das Wetter überhaupt so, kann das sein, dass, also passt das mit dem Lichteinfall um diese Uhrzeit? Und das ist dann natürlich nochmal sehr, sehr aufwendig. Das heißt, bei den automatisierten Methoden werden neuronale Netze mit verwendet, aber ein ganz großer Teil ist tatsächlich die manuelle Recherche.
Also da ist dann also doch nichts mit einmal eine Audio- oder Videodatei durch ein Programm jagen. Vieles muss tatsächlich noch selbst untersucht werden. Winkel, Perspektiven oder Geräusche. Auch die Augen können Hinweise geben. Mit neuronalen Netzen wird dann zum Beispiel in Videodateien untersucht, wie oft geblinzelt wird. Das kann dann eventuell verraten, ob das Video eine Fälschung ist. Das ist also alles noch sehr kleinteilig und aufwendig, hat aber viele, viele Möglichkeiten.
Wie es aber auch immer sein mag, die Aufgabe, journalistisch wahrheitsgemäß zu berichten, liegt tatsächlich in den Händen der Journalisten, nicht in den Händen der Technik.
Paulina, wir sind ja auch Journalistinnen. Für uns und viele weitere da draußen spielt die Verifizierung der Quellen eine große Rolle. Wir haben unsere ExpertInnen einmal gefragt, wie denn JournalistInnen mit diesem Thema umgehen sollten. Und alle waren sich einig, dass schon das Wissen um Deepfakes der erste Schritt ist, ähnlich wie mit Fake News.
Was das tatsächliche Entlarven von Deepfakes angeht, da gibt es zum Beispiel zwei Möglichkeiten.
Also wer hat was, wann, wo aufgenommen, mit welchem Gerät, wie wurde es weiterverarbeitet, wie wurde es gesendet, wie wurde es empfangen, wie wurde es ummodelliert, also konvertiert von vielleicht irgendeiner höheren Auflösung in irgendein YouTube-Format. Das wäre die Möglichkeit einerseits. Die andere Möglichkeit wäre durch organisatorische Maßnahmen, nämlich, dass wir sicherstellen, nur mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sich zu bestimmten ethischen oder auch grundsätzlichen Verfahrensweisen committen.
Ganz ohne Daten zu untersuchen geht es also nicht. Ohne vertrauenswürdige Partnerinnen und ein scharfes Auge aber auch nicht.
Ich denke insbesondere bei Deepfakes ist es wichtig, dass man Journalisten immer wieder darauf hinweist, dass Journalistinnen lernen, wie man das vielleicht auch durch einfache Tricks schon gut erkennen kann, aber es gibt ja da auch Netzwerke, wo sich Journalistinnen und Journalisten gut austauschen können, wo sie sich auch Hinweise einander geben können. Und ich glaube, das ist genau das, was quasi in Zukunft immer wichtiger wird, weil das kann nicht ein einzelner Journalist oder eine einzelne Journalistin jeweils selber alles alleine recherchieren.
Das war jetzt ja schon alles sehr dystopisch. Deepfakes, also die spezifischen Anwendungen mit einem bestimmten Zweck, wie zum Beispiel Manipulationen, sind ja nur eine Seite der Medaille. Generative Methoden haben ganz allgemein natürlich auch einen positiven Nutzen.
Huzzah!
Diese KI-Anwendungen sind innerhalb und außerhalb des Journalismus zu finden und bieten große Chancen. Und die wollen Leonie und ich euch einmal vorstellen.
Das Beste kommt ja bekanntlich auch zum Schluss. Der Bayerische Rundfunk setzt zum Beispiel eine Technologie ein, um Gesprochenes in Videos zu glätten. Pauli, die könnten dann glatt unsere ganzen Amps hier rausschneiden.
Das wäre natürlich sehr praktisch.
Also dafür verwenden wir bereits schon Technologien, die sind jetzt nicht so wirklich Deepfake, sondern die sind ein bisschen anders. Aber um ähnliche Brüche in Videos oder Audios zu überbrücken, könnte man Deepfake-Technologien einsetzen, wenn zum Beispiel ein Wort fehlt. Also jemand vergisst, ein bestimmtes Wort zu sagen, dann modelliere ich seinen Duktus und seine Stimme nach und setze dieses Wort in den Satz ein, sodass er wieder richtig ist. Also da könnte man dann im Editing verschiedenste Möglichkeiten sich überlegen, wie diese Deepfake-Technologien, also das synthetische Erzeugen von was, was real aussieht, noch eingesetzt werden könnte.
Generative Methoden könnte man auch beim Film einsetzen. Wenn anderssprachige Filme synchronisiert werden, passen ja die Lippenbewegungen nicht immer zum gesprochenen Wort. Und auch für Spracherkennungssysteme könnte das eine Chance sein.
Ganz genau. Für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung kann das eine große Rolle spielen, wenn bei den Sprachausgaben generierte Stimmen verwendet werden. Denn diese sollten vertrauenswürdig klingen. Weibliche Stimmen tun das zum Beispiel viel mehr als männliche Stimmen, das haben Studien ergeben. Spracherkennungssysteme können so zur Inklusion, auch gerade in Schulbetrieben, beitragen.
Huzzah!
Lass uns nochmal kurz rekapitulieren, Leonie.
Gute Idee. Also, Deepfakes sind spezifische Anwendungen generativer Methodiken. Sie liegen im Bereich des maschinellen Lernens. Und alles, was in diesem Bereich fällt, ist auch lernfähig. Deepfakes werden von großen neuronalen Netzen generiert, das nennt man dann Deep Learning. Und diese Netze müssen trainiert und gefüttert werden.
Deepfakes bergen aber auch Gefahren, vor allem in der politischen Kommunikation. Audio- sowie Videodateien können dadurch manipuliert werden. Programme zum Entlarven von Deepfakes sind allerdings erst in der Entwicklung. Vieles muss noch manuell untersucht werden. Zum Beispiel, ob der Winkel des Lichteinfalls stimmt oder ob das Augenblinzeln den richtigen Abstand hat.
Jeder sollte auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Zwar gehen von Deepfakes bisher noch keine großen Gefahren aus, aber wie auch bei den Fake News kann es sich zu etwas Großem entwickeln. Denn gerade über die sozialen Medien verbreiten sich Dinge wie ein Lauffeuer.
Deswegen Achtung, liebe NetznutzerInnen und liebe OfflinerInnen. Haltet die Augen und Ohren offen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Medienschaffende.
Weil ich glaube, es ist auch wichtig, für den Journalismus aufzubereiten, dass sie sich wirklich Mühe geben, diese Quellen auch immer wieder zu überprüfen. Dass man da auch ein bestimmtes Vertrauen schafft, dass es mir einen Mehrwert bietet, wenn ich einen Artikel von einem Journalisten lese, im Gegensatz zu einem Post von einem Bot auf einem sozialen Netzwerk.
Da kann ich nur zustimmen. Journalismus sollte sich den Chancen und Gefahren des Themas bewusst werden. Denn nur so kann er den RezipientInnen den Wert professionell aufbereiteter journalistischer Beiträge bieten. Und dieser Wert ist ein hohes Gut, das müssen wir uns immer wieder klar machen. In der jetzigen Zeit mit den ganzen Fake News und in der kommenden Zeit mit den Deepfakes zählt der journalistische Beitrag besonders. Als eine Art Gegengewicht zu allem, was da draußen so an Fake oder Deep verbreitet wird.
Ein super Schlusswort. Damit verabschieden wir, Paulina Skrobanek
und Leonie Heinrichs,
uns ganz herzlich von euch. Wenn euch ein Video oder eine Audiospur komisch vorkommt, schaut also lieber zweimal hin.
Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf KI Campus und auf unserer Website Journalistik Eichstätt. Viel Spaß beim Reinhören in die weiteren Folgen. In der nächsten wird die Redaktion der Zukunft behandelt.